Die Entwicklungsstufen des Schöpfungsglaubens im Alten Testament, damit geht es heute weiter hier im Katechismus bei Radio Horeb. Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind zu diesem Vortrag von Professor Anton Ziegenaus, emeritierter Dogmatikprofessor der Universität Augsburg. In einem ersten Teil haben wir bereits in der letzten Sendung im ersten Teil gehört, die theologischen Entwicklungsstufen im Alten Testament, Jahwe als Führer ins gelobte Land, Jahwes Überlegenheit über die Baale, Jahwe stärker als die Götter der Großreiche. Das war ein Durchblick durch verschiedene Stellen des Alten Testaments. Und dann schließlich die beiden Schöpfungsdarstellungen des Buches Genesis. Und an der Stelle anknüpfend bzw. direkt weiter fortfahrend geht es jetzt um den theologischen Ertrag. Jetzt beginnt sozusagen das Nachdenken darüber, was eben daraus für den Schöpfungsglauben folgte. Und dazu hören Sie nun weiter die Gedanken von Anton Ziegenaus, Entwicklungsstufen des Schöpfungsglaubens im Alten Testament, ein Vortrag gehalten vor einigen Jahren bei einer theologischen Sommerakademie in Augsburg.
Nun, die eigenständige Methode des Alten Testaments. Wir haben vom Anfang der Schöpfung gehandelt. Unwillkürlich stellt sich die Frage, wie man davon wissen kann, was am Anfang war. Es war doch niemand dabei. Die Antwort lautet, Israel hat Jahwe im Vergleich mit den anderen Völkern immer als den Stärkeren erfahren und kam auf diesem Weg zu dem Schluss, dass sein Gott unabhängig von jedem vorgegebenen Material die Welt allein durch sein Wollen und sein schöpferisches Wort hervorgebracht hat, was man später Schöpfung aus dem Nichts genannt hat. Zugleich entwickelte sich dabei der Gedanke an die göttliche Weltregierung und Vorsehung. Wir konnten ferner sehen, dass diese Methode der Rückschluss aus der eigenen Geschichte mit Gott am Anfang zu objektiv gültigen und vertretbaren Aussagen geführt hat, etwa zur Zeitlichkeit und damit auch zur Vergänglichkeit der Welt. Also die objektiv gültigen Aussagen haben wir gestern kennengelernt. Auch die Naturwissenschaft rechnet weithin mit der Vergänglichkeit, mit dem Anfang, mit der Zeitlichkeit der Welt. Diese Einsicht blieb den alten Griechen fremd und musste ihnen auch fremd bleiben. Denn nach unserer Vorstellung wird alles, was wird, immer aus etwas Hervorgehendem, Vorhergehendem und nie aus nichts. Nicht nur die Welt wird anders gesehen, nämlich als anfanghaft und endlich, sondern auch Gott wird immer tiefer erfasst, nämlich als weltüberhobener Schöpfer und als einziger, der alles gemacht hat. Nur wer so den wirklichen Gott erkennt, weiß von der Schöpfung. Während umgekehrt eine Rede von der Schöpfung ohne einen Schöpfer sinnlos ist. Dies ist heute gerade bei vielen Zeitgenossen der Fall, etwa wenn von vielen dann gesprochen wird und die Forderung aufgestellt wird, die Schöpfung Gottes bewahren. Wenn man genau hinhört, die Reden von der Schöpfung haben aber keinen Schöpfer mehr. Nicht nur dem Ergebnis nach ist diese Methode fruchtbar, also von Gott her auf die Wirklichkeit zu schließen, sondern eigenständig im Vergleich zu den Religionen der Umwelt. Dabei ist einerseits durchaus eine gewisse Abhängigkeit von den Religionen der Umwelt festzustellen. Es wäre ja merkwürdig und überraschend, wenn die jüdische Religion überhaupt keine Gemeinsamkeit mit den Religionen der Umwelt gehabt hätte. In diesem Fall hätte keine Kommunikation, kein gedanklicher Austausch stattfinden können. auch keine Mission, denn diese knüpft immer bei Bekanntem an, um das eigene herauszustellen. Aber trotz der Abhängigkeit entwickelte sich der jüdische Glaube mit seiner Sicht Jahwes eine eigene Identität in klarer Abhebung von den anderen Religionen. Dies sei nun an einigen Beispielen dargestellt. Man muss in der Bibel tatsächlich mythische Elemente, entnommen dem religiösen Denken der Umwelt, feststellen. Aber sie sind von starken antimythischen Aussagen durchbrochen. Die Erschaffung der Menschen aus Lehm und die der Frau aus der Rippe erwecken Erinnerungen an mythische Erzählungen, denen zufolge Gott nicht der Schöpfer, sondern der Former des Menschen ist. Häufig ist den religiösen Erzählungen der Umwelt zufolge die Welt in einem Kampf zwischen den Göttern entstanden. So öffnet der babylonische Marduk, nachdem er Tiamat besiegt hat, den Leib dieses Meerungeheuers, bildet daraus den Himmel und die Erde und tritt die Königsherrschaft an. Auch aus der sumerischen Mythologie erfahren wir von einem Kampf zwischen dem Wettergott Teshub und Khammurabi. Die babylonische Dichtung Enuma Elish lässt Marduk die auseinanderstrebenden Kräfte mit vielen Ungeheuern wieder zu einer Ordnung und Festigkeit kommen. Den Menschen erschafft Marduk nicht als Krone der Schöpfung. Er soll durch seine Opfer den Göttern dienen und die auf die besagten Götter ruhende Todesdrohung auf sich nehmen. Also er nimmt den Göttern die Todesdrohung ab und stirbt selber. Im Menschen, der aus den Adern eines Gottes geschaffen wurde, fließt göttliches Blut. So nach diesem Enuma Elish, dieser babylonischen Dichtung. Das Böse ist nicht durch Menschen, sondern durch die Götter selbst in die Welt gekommen. Im Jahwisten erinnert die Formung des Menschen an mythische Einflüsse. In der Priesterschrift ist von einem Urchaos die Rede. Trotz solcher Einflüsse kann man die Eigenständigkeit der alttestamentlichen Schöpfungslehre nicht leugnen. Während die Götter der Mythen oft nur titanenartige, das heißt mit größerer Kraft ausgestattete Urgewalten zu sein scheinen, ist Jahwe eindeutig ein weltüberhobener Gott, der nicht durch Emanationen die Dinge hervorbringt, sondern durch sein mächtiges Wort. Einen Kampf in dem Sinn, dass Jahwe unterliegt oder unterliegen könnte, kennt das Alte Testament nicht. Jahwe ist immer der Stärkere, abgesehen davon, dass er in der späteren Zeit der einzige Gott ist. Wenn sein Volk unterliegt, so nicht deswegen, weil es den schwächeren Gott hat, sondern weil er sein Volk zum Glauben erziehen wollte. Im antimythischen Sinn ist auch Genesis 1,3 und 1,15 zu verstehen, während man in den Kosmogonien der umliegenden Völker die Gestirne für Götter hielt, sind sie hier eindeutig Geschöpfe. Baruch 3,23 folgende spricht es so aus. Er entsendet das Licht und es eilt dahin. Er ruft es zurück und zitternd gehorcht es ihm. Froh leuchten die Sterne auf ihrem Posten. Ruft er sie, so antworten sie, hier sind wir. Sie leuchten mit Freude für ihren Schöpfer, das ist unser Gott, kein anderer gilt neben ihm. die Methode, von Gott her die wahrnehmbare Wirklichkeit als erschaffen zu bestimmen, hat dem Glauben Israels immer auch eine gewisse Eigenständigkeit gegenüber den Religionen der Umwelt ermöglicht. Etwas ganz Typisches und Eigenartiges der alttestamentlichen Schöpfungslehre ist ihr geschichtlicher Charakter. Weder eine philosophische Spekulation noch eine mythische Dichtung liegt ihr zugrunde, sondern die Betrachtung der eigenen Geschichte unter dem Aspekt des Verhältnisses zu Jahwe. Leben wir gehorsam und gläubig, dann geht es uns gut. Sündigen wir, dann werden wir bestraft. Aus der Zeitgeschichte wird auf die realgeschichtlich als solche nicht greifbare Urgeschichte geschlossen, womit ein reales Geschehen gemeint ist. Also aus der Geschichte heraus, dieser Jahwe muss so stark sein, dass er am Anfang auch die Dinge gemacht hat. Man hat an einen realen Vorgang der Dinge aus nichts allein durch das Wort Gottes geschlossen. Da die Relation zu Jahwe, das heißt der Bund mit ihm, also treu und untreu, die gewichtigen Kriterien in dieser Geschichte sind, handelt es sich im Kern nicht um eine Geschichte der Weltentstehung, sondern um eine Heilsgeschichte. Und diese Heilsgeschichte setzt natürlich auch einen gewissen Ursprung, ein gewisses Entstehen der materiellen Welt voraus. In diesem Sinn sei der Blick nach Genesis 1,1 zugewandt. Die Formulierung im Anfang will nicht eine Reihenfolge von Schöpfungshandeln Gottes eröffnen, sondern ihn als den Anfang aller Dinge kennzeichnen. Nun die Güteformel. Im priesterlichen Schöpfungsbericht fallen die Güteformel auf. Zum Beispiel heißt es schon, gleich nach der Realisierung des schöpferischen Rufes, dass das Geschaffene gut war. Da sprach Gott, es werde Licht und es ward Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Die sechsmalige und Gott sah, dass es gut war, wird am sechsten Schöpfungstag gleichsam zum Abschluss nochmals unterstrichen. Gott sah alles, was er gemacht hat und wie war. Es war sehr gut. Erst auf dem Hintergrund der mesopotamischen Schöpfungsgeschichte wird das Eigenartige dieser Güteformel klar. Diese Schöpfungsmythen waren durchdrängt vom Polytheismus und von anthropomorphen Vorstellungen. Es herrscht häufig Streit unter den Völkern, nicht nur Neid. Angst, Begierde, Grausamkeit werden geschildert. Alle menschlichen Laster, die ständigen Beweggründe, die auf den Ursprung unserer Welt bezüglichen göttlichen Entscheidungen, sondern was viel schwerer wiegt und von weittragender Bedeutung ist, die Weltentstehung beginnt schon mit der Entstehung der Götter. Das Werden der Götter ist einbezogen in das Werden des Alls und alle Götter gehören restlos zum Kosmos, so bei den Mythen des Ostens. Alle diese Züge sind der Bibel fremd. Der Schöpfergott ist zur Zeit des Deutero Jesaja und des Verfassers des priesterschriftlichen Berichtes der einzige Gott und der Heilige. Er hat keine göttlichen Widersacher oder Neider. Er ist auch keinem Werden unterworfen. Er steht souverän über der Schöpfung. Er ist nicht mehr Teil des Kosmos. Dieser Gott ist sowohl vom göttlichen Bereich her als auch von der Schöpfung her frei von allen Anfechtungen. Die Bibel kannte die Wirklichkeit der Leid- und Schmerzerfahrung, aber hielt Gott von jedem Verdacht, frei selber leiden zu müssen. Er ist nicht Urheber des Übels. Seine Werke sind nicht fehlerhaft angelegt. Der vollkommene Gott, für dessen Entscheidungen in der Geschichte die Kriterien gut und böse gelten, hat nur Gutes geschaffen. Brennpunkt des Ganzen ist die Gottesvorstellung. Theologisch, schöpfungstheologisch zentral ist die Sicht Gottes. Sie ist der Brennpunkt für alle Unterdisziplinen der Schöpfungslehre, die im Folgenden auch auf dieser Tagung behandelt werden, nämlich für die Lehre vom Menschen, der in besonderer Weise durch die Gottebenbildlichkeit ausgezeichnet ist, die aber durch die Ursünde versehrt wurde, dann für den Vorsehungsglauben. Aktuell wird die Schöpfungstheologie heute in der Ökologiediskussion, aber ebenso am Theodizee-Problem. Wie kann es in einer guten Schöpfung so viel Leid geben? Das ist das Theodizee-Problem. Wegen seiner guten Schöpfung wird in vielen Psalmen in der Liturgie Gott gepriesen. Das Fest ist nach Josef Pieper immer die Zustimmung zur Welt und deshalb ist sie gut. Das Fest entspringt dem Glauben an die machtvolle Gegenwart Gottes im Heute. Freilich, die Schöpfung ist nur ein Vorspiel für eine neue Wirklichkeit, die Gott am Ende der Zeit erschaffen wird. Davon werden wir am Samstag hören. Die Engel sind nach einem Wort Leo Schefzigs Gestalt gewordener Lobpreis. In jeder Eucharistiefeier stimmen wir jetzt schon ein in den Lobgesang, der uns in Ewigkeit erfüllen wird.
Und das war er, der Katechismus bei Radio Horeb, heute mit Teil 2 eines Vortrages von Professor Anton Ziegenaus zu Entwicklungsstufen des Schöpfungsglaubens im Alten Testament, gehalten bei einer theologischen Sommerakademie in Augsburg. Wenn Sie möchten, diesen Vortrag können Sie in Gänze nicht nur nachhören, natürlich bei uns entweder als CD-Mitschnitt oder auch im Podcast-Bereich auf horeb.org. Sie können ihn auch in Gänze nachlesen. Schauen Sie dazu in unser Infofeld zur Sendung im Tagesprogramm. Dort haben wir die Homepage der Theologischen Sommerakademie Augsburg verlinkt. Dort sind die Publikationen sowohl zu bestellen in Buchform, richtig, dass man sie in die Hand nehmen kann und nachlesen kann, als auch als PDF kann man sich das dort kostenlos downloaden. Also, wie gesagt, wir haben das bei uns im Infofeld verlinkt, wenn Sie da reinschauen, im Tagesprogramm auf horeb.org. Hier im Programm geht es jetzt gleich weiter um 17.15 Uhr mit der Reihe zum Nachdenken, mit dem Blick in die Enzyklika Deus Caritas Est des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm von Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute und gottesreichen Segen Ihnen allen.